Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Trump hat zum Abschluss des Parteitags der Republikaner in Milwaukee seine Nominierung als Präsidentschaftskandidat angenommen. Das hat er während seiner lang erwarteten Rede getan. Und aus seinem Wahlkampfteam, das fand ich ganz interessant, hatte es vorher immer wieder geheißen, er würde neue Töne anschlagen. Und das klang auch teilweise, würde ich sagen, in der Rede so. Er hat zum Beispiel gesagt, er wolle ein Präsident für ganz Amerika sein. Und dann kam das.
Together we will launch a new era of safety, prosperity and freedom for citizens of every race, religion, color and creed. The discord and division in our society must be healed. We must heal it quickly.
Er sagt sinngemäß, zusammen werden wir eine neue Zeit der Sicherheit, des Wohlstands und der Freiheit für Mitbürger aller Religionen und Hautfarben einläuten. Und er sagt, wir müssen schnell die Spaltung der Gesellschaft heilen, gemeinsam. Und ich möchte auf diese Rede und auf diesen Ausspruch draufschauen mit meinem Gast, mit der Kulturkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung, mit Sonja Zekri. Frau Zekri, das klingt ja tatsächlich, wenn man jetzt nur erstmal diesen Ausschnitt anschaut, erstmal wirklich versöhnlicher als vieles, was Trump sonst so von sich gibt. Wie schätzen Sie denn diese Aussage ein, wenn Sie die gesamte Rede noch mal Revue passieren lassen? Also ist das ein kleiner Teil und der Rest war trotzdem hetzerisch? Oder kann man da schon sagen, Trump hat ein paar andere Töne angeschlagen?
Ja, er hatte ja vorher das schon angekündigt. Er habe eine ganz, ganz harte Rede gehabt. Die habe er aber nach dem Attentatsversuch habe er das verändert und er wolle jetzt Amerika vereinen. Das hat er schon gesagt. Bei der Rede ist mir jetzt, also bei dem kleinen Ausschnitt ist mir gerade aufgefallen, da klingt diese Einigung Amerikas bei ihm wie so ein neues Projekt. Also fast wie etwas, was jetzt sozusagen auch trumpistisch erreicht werden muss. Und der Rest der Rede, also die war natürlich wahnsinnig auf Effekt mit diesem, wie er nochmal beschreibt an einem warmen, sonnigen Tag, wie das Attentat sich da ereignet hat. Der Versuch auf Effekt gemacht, aber am Ende war es natürlich wieder Hetze. Und Amerika ist die Müllhalde, weil die Migranten über die Grenze fluten. Und so einigt man natürlich ein Land nicht.
Auch in vielen Analysen gelesen, dass er tatsächlich auch entgegen dieses Einheitsgedanken, der ja dann auch einschließen würde, dass er seinen Kontrahenten Biden respektvoll behandelt, dass das überhaupt nicht geglückt ist, wenn es überhaupt geplant war, ne? Also dass Biden eben immer so als die Wurzel allen Übels auch bezeichnet wurde.
Ja, im Grunde wirkte die ganze Rede so, als habe er sozusagen die Rede, die er ursprünglich hätte halten wollen, gehalten und habe dann aber nur sozusagen diese bewegenden, diesen Teil über das über Milwaukee vorne dran getan und eben noch so ein paar Sätze. Und ansonsten war es eigentlich dann schon wieder Trump. Also da war nichts, wo man jetzt sagt, da ist jemand, der ja, geläutert müsste man ja nicht mal sagen, aber jemand, der wirklich weich geworden ist oder auch auf irgendeine Art tatsächlich versöhnlicher, sondern das war eher wie so eine Choreografie, wie eine Inszenierung. Aber andererseits, er ist halt Trump.
Wollte gerade sagen, so Stichwort Inszenierung, er ist ja mit so einem großen Ohrverband aufgetreten. Da wurde ja auch sehr, sehr viel spekuliert, dass die Verletzung gar nicht so groß war, wie so groß wie dieser Verband ist oder dass er vorher beim Golfen ohne Verband gesehen wurde. Da will ich gar nicht so drauf einsteigen, aber viele aus dem Publikum haben diesen Verband ja imitiert, ne, haben so als, so weit geht da das Fantum wirklich, haben sich auch so ein Verband ans Ohr gemacht und Trump hat, Sie haben es schon erwähnt, natürlich auch den Anschlag nochmal, ich würde fast sagen, ausgekostet. Das klang so.
There was blood pouring everywhere, and yet, in a certain way, I felt very safe because I had God on my side. I felt that.
Er sagt sinngemäß Blut überall. Ich habe mich aber auf eine gewisse Weise sicher gefühlt, weil ich wusste, ich hatte Gott auf meiner Seite. Und dann, Sie haben es gehört, dieser frenetische Jubel. Er setzt das geschickt ein. Was da passiert ist, das ist ja auch die ganze Woche schon diskutiert worden. Ist ihm die Wahl zum Präsidenten noch zu nehmen, Frau Zekri?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, als ich den Milwaukee gesehen habe, ich habe dieses Attentat gesehen, ich habe gesehen, wie er reagiert, möglicherweise, das weiß man nicht, unter Schock, aber dieses sozusagen aus der absoluten Ohnmacht des Angeschossenswerdens, des auf dem Bodenseins, dann sich wieder sozusagen also aufzustehen und dann kämpferisch zu sein mit diesem ikonischen Bild, das wir alle kennen. Psychologisch, warum auch immer, vielleicht war er unter Schock, aber das getan zu haben, da habe ich tatsächlich für einen Moment gedacht, das war's mit der Wahl. Man weiß das nicht, das kann immer alles noch passieren, aber die Demokraten mit Biden sind natürlich wahnsinnig schwach. Und ich habe mich dann auch gefragt, weil wir natürlich auf die Trump-Wähler schon mit einer großen Skepsis gucken und auch viele auch mit so einem großen Unverständnis. Was finden die an dem? Der ist so lächerlich in vielem, der ist toxisch, der ist kein Demokrat, der ist kriminell. Was finden die an dem? Und gleichzeitig habe ich gedacht, wenn man diese amerikanische Logik hat, jetzt wirklich mal abgesehen von den Inhalten und von der Gefahr für die Demokratie, er ist auf eine bestimmte Weise auch larger than life. Also dieses, er kann sich natürlich auch inszenieren als derjenige, der unverwundbar ist und das war. Und offenbar fühlt er sich jetzt auch nicht verwundbar, sondern sagt, Gott hat mich beschützt und Gott wird mich weiter beschützen. Und Amerika ist ein religiöses Land. Da ist er, glaube ich, nicht nur bei den Republikanern mit dieser Rhetorik stößt er auf offene Ohren, sondern unter George Bush wurde im Oval Office gebetet. Also das ist aus europäischer Perspektive sehr fremd, aber wenn man jetzt wirklich nur die Art und Weise sieht, wie er sich da inszeniert, dann hat es was unglaublich Perfektes.
Politischer Instinkt, habe ich gelesen.
So Showmanship, also wirklich, aber auch ein unglaubliches Timing, eine unglaubliche Sicherheit der Gesten. Also auch diese Inszenierung, dieses Berührende, dieses unglaubliche Pathos am Anfang. Und gleichzeitig muss man sagen, ja, wie soll er es sonst machen? Es wird Millimeter und er wäre tot gewesen. Also das sozusagen, natürlich kostet er das aus, aber der Mann ist Politiker und Showman. Natürlich tut er das.
Das haben Sie zu Anfang gesagt. Trotzdem kann man natürlich nicht mit Sicherheit sagen, das ist jetzt gelaufen. Wir hatten heute im Deutschlandfunk den ehemaligen deutschen Botschafter in den USA und ehemaligen Chef der Münchner Sicherheitskonferenz im Interview zu Gast, Wolfgang Ischinger. Und aus seiner Sicht, der hat auch noch mal betont, ist das Rennen eben auch noch nicht vorbei.
Andererseits sind es natürlich immer noch fast 4 Monate bis zum Wahltag. Und da kann noch viel passieren. Deswegen würde ich sagen, die Sache ist noch nicht ausgestanden und es ist, würde ich sagen, nicht so, dass man heute jetzt fest davon ausgehen sollte, dass das Rennen für die Demokraten verloren und für die Republikaner gewonnen ist. Das wäre, glaube ich, ein kleines bisschen zu riskant.
Der hat dann einen Namen ins Spiel gebracht, den man jetzt oft hört, der liegt ja auch nahe, nämlich den der Vizepräsidentin Kamala Harris. Und ich fand aber im Unterschied zu vielen anderen, die diesen Namen reinwerfen, ganz interessant, dass Wolfgang Ischinger wirklich auch angefangen hat, nochmal nach Themen zu suchen, wo Harris vielleicht punkten könnte. Weil ihr ja ganz oft zugeschrieben wird, ja, sie ist eine relativ schwache Vizepräsidentin, sie ist farblos geblieben, sie kann da nicht so überzeugen. Aber er meinte, sie hat 2 Vorteile. Einmal die Altersfrage, die sie eben ohne was zu tun für sich entscheiden kann, ne? Weil sie als junge Frau da auftreten kann, eben im Verhältnis zu Donald Trump, der eben auch schon ja, ein bisschen jünger ist als Biden, aber eben nicht viel. Und er hat das Thema Abtreibungsrecht nochmal aufgebracht und hat gesagt, das ist schon was, was sehr viele Frauen betrifft oder eben auch beschäftigt, weil es immer schwerer wird, in den USA eben legal abzutreiben, und dass sie auch da punkten könnte. Rechnen Sie ihr da Chancen zu?
Also Chancen, Trump zu schlagen, es sind 4 Monate, das ist richtig, es kann noch viel passieren. Es ist die Frage, würde man es für wahrscheinlich halten? Man soll in der jetzigen Weltlage niemanden abschreiben. Was ich tatsächlich interessant finde, und ich denke, dass da hat Wolfgang Ischinger tatsächlich einen Punkt. Ich denke, dass man hat das auch in anderen Ländern gesehen, dass es zumal nicht nur, aber eben auch für Frauen eine ganz große Rolle spielt, inwieweit Politiker einen Anspruch darauf erheben, in das private Leben hinein zu regieren. Das ist in Amerika sehr stark, dass sozusagen der Staat ist da und wir sind hier und der Staat hat sich bei uns nicht einzumischen, also unterschiedlich, aber eben doch noch mal stärker als hier. Und bei der Abtreibung ist das ja so. Das ist ja wirklich ein Eingriff in das persönliche Leben der Menschen, der Frauen. Und das hat letztens, ich habe einen, auf Social Media habe ich nur einen Auftritt gesehen von einer jungen Frau, die gesagt hat, Jill Biden hatte sie eingeführt. Sie ist als 12-Jährige von ihrem Stiefvater vergewaltigt worden und ist schwanger geworden und hätte nach Donald Trump dieses Kind austragen müssen. So, und weil Trump gesagt hat, das sei doch alles immer ein glückliches Ereignis, wenn Babys auf die Welt kommen. Und natürlich ist es das nicht immer. Also das kann schon auf jeden Fall für Kamala Harris sprechen. Die Frage, die keiner im Moment beantworten kann, ist, reicht das?
Sonja C. Krieh, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank.